wiederzusehen und mit euch Gott zu feiern. Vielen Dank euch als Lobpreisteam. Ihr habt uns auf so eine feine Weise mit hineingenommen in das Zentrum, in die Anbetung. Dazu hat Gott uns geschaffen, dass wir für ihn da sind, dass wir ihm Freude machen und dass wir das zum Ausdruck bringen. Es geht um ihn. Mit Gott auf Du und Du könnte man auch sagen, du hast gesagt, wir mit jemandem auf Du und Du zu sein, als Vanessa das am Anfang so anmoderiert hat, jemanden zu haben, mit dem man auf Du und Du ist, muss ich an eine Szene aus meiner Kindheit denken. Ich war als Teenager zurückgekommen von dieser Jugendfreizeit, wo ich mich zu Jesus Christus hin bekehrt habe, und jetzt wusste ich, mein Leben beginnt erst richtig. Und zu Hause bin ich in einer Familie aufgewachsen. Wir waren 5 Kinder und da lebte eine gewisse Konkurrenz unter uns 5 Kindern und manchmal auch eine gewisse Flucht. Die Flucht war vor allem dann spürbar, wenn das Mittagessen beendet war. Und die große Frage im Raum stand, wer hilft jetzt, den Tisch abzudecken? Wer hilft jetzt, es gab keine Spülmaschine, wer hilft jetzt, spülen und abtrocknen? Und plötzlich begann eine Fluchtbewegung. Und das war ganz interessant, ich musste daran denken, seit ich Jesus kennengelernt habe und er in meinem Leben begonnen hat zu wirken, war ich nicht mehr auf der Flucht, sondern es hat mir so eine Freude gemacht, einfach den Tisch abzudecken. Wo ich vorher geflohen war, bin ich geblieben und ich habe mich super unterhalten mit meiner Mama, die hat Geschirr gespült und ich habe abgetrocknet. War so eine super Zeit und es war im Grunde genommen, sie musste gar nicht mehr fragen, wer hilft jetzt. Ich habe einfach nur Freude gehabt daran, ihr zu helfen. Und das ging so lange gut, bis sie eines Tages zu meinen Geschwistern gesagt hat, das habe ich dann gehört, jetzt hört ihr mal auf, den Joachim dauernd auszunutzen. Jetzt seid ihr auch mal dran. Und da fing bei mir so ein Denken an, ja, die hat eigentlich recht, meine Mama, meine Geschwister nutzen mich aus, ich mache das ja immer. Und dann habe ich es nicht mehr gemacht. Und da war nicht mehr so diese ursprüngliche Freude, ihr einfach zu helfen, das ist so selbstverständlich, ohne drüber nachzudenken. Und da ging was verloren. Und ich glaube, dass in unserer Beziehung zu Gott es vielleicht manchmal ähnlich ist, dass manches einfach völlig selbstverständlich ist, weil wir ihn kennengelernt haben und jetzt einfach ihm eine Freude machen wollen mit unserem Leben. Wir sind für ihn da, für ihn tun wir unsere Arbeit im Alltag, für ihn leben wir in den Beziehungen, in der Familie, für ihn feiern wir Gottesdienste wie heute Morgen. Aber vielleicht kam irgendwann mal jemand und hat irgend so was gesagt, jetzt lass dich doch nicht ausnützen von den anderen, die sollen auch mal was tun. Vielleicht kamen andere Gedanken in deiner Beziehung mit Gott, die das, was da ursprünglich mal gelebt hat, an völlig natürlicher Hingabe, irgendwie einen Schatten drüber geworfen hat, irgendwie etwas zurückgenommen hat. Und heute Morgen ist ein Gottesdienst, in dem wir darüber nachdenken wollen, wie ist eigentlich meine Beziehung zu Gott, wie ist meine Beziehung zu Jesus heute. Und vielleicht ist heute ein Zeitpunkt, ein guter Zeitpunkt in diesem Gottesdienst, dass etwas wiederhergestellt wird. Wenn ich zu Hause am Schreibtisch sitze, an meinem Rechner, dann habe ich vor mir eine Wand, an der hängt so eine Magnettafel, da gucke ich immer wieder auf eine Postkarte, die ich da aufgehängt habe. Die könnt ihr jetzt hinter mir sehen. Ich hoffe, ihr könnt sie auch lesen. Da steht, schenk deinen Freunden Zeit. Und drunter etwas kleiner, denn sonst verlierst du mit der Zeit deine Freunde. Nochmal zum Mitdenken. Schenk deinen Freunden Zeit, denn sonst verlierst du mit der Zeit deine Freunde. Irgendwie logisch, oder? Kann man gut nachvollziehen. Freundschaft, Beziehung ist ein hohes Gut. Und das braucht Zeit, die man dafür einsetzt. Das geschieht nicht von alleine. Und am vergangenen Sonntag, die da waren, werden sich vielleicht erinnern, hat uns meine liebe Kollegin Miriam dazu etwas sehr Persönliches preisgegeben. Sie hat gesagt, ich fühle mich besonders geliebt, wenn jemand Zeit mit mir verbringt. Zitiere ich das einigermaßen richtig? Okay. Also, sie fühlt sich besonders geliebt, wenn jemand Zeit mit ihr verbringt. Zurzeit haben wir ja auch die Kleingruppen und eine darf ich mitleiten. Das ist die Kleingruppe, wo es einen Ehekurs gibt. Und die Teilnehmer, die kriegen dann immer auch die 5 Sprachen der Liebe zu hören, über die man unbedingt Bescheid wissen muss. Dass jeder Mensch eine Sprache spricht, eine Liebessprache spricht, die es gilt zu entdecken und zu beherzigen. 5 Sprachen der Liebe sind es, die da besonders hervorgehoben werden. Und natürlich ist es wichtig, dass ein Ehemann sich bemüht darum zu verstehen, was für eine Liebessprache spricht eigentlich meine Frau. Denn wenn ich diese Sprache bediene, dann fühlt sie sich von mir wirklich geliebt. Kleiner Exkurs. Ich weiß zum Beispiel, dass meine Claudi eine besondere Liebessprache hat, die in die Richtung geht. Sie fühlt sich besonders von mir geliebt, wenn ich ganz praktische Dinge im Haushalt tue, ohne dass sie mir das sagen muss. Also wenn ich einfach die Betten mache, wenn ich einfach die Spülmaschine einräume und ausräume, einfach, ich tue es einfach, ohne dass sie fragen muss, bitte mach's doch. Dann fühlt sie sich von mir besonders geliebt. Und umgekehrt gilt es ja natürlich genauso, dass jede Ehefrau sich Gedanken macht, was für eine Liebessprache spricht mein Mann. Und wenn ich das zum Einsatz bringe, dann fühlt er sich wirklich geliebt von mir. Also das sind wirklich ganz wichtige Themen. Und Miriam hat von sich etwas gesagt. Und ich frage jetzt jeden Einzelnen hier, kennst du deinen Ehepartner so gut, dass du seine Liebessprache kennst und sprichst? Und wenn du nicht verheiratet bist, es gibt ja andere Beziehungen, Freundschaften. Andere hier in der Gemeinde, kennen wir diese Sprache, mit der wir wirklich punkten? Ich sage es mal einfach so praktisch. Wo man wirklich weiß, boah, wenn ich das tue, dann hat das eine ganz große Wirkung. Kennst du deine eigene Sprache der Liebe? Womit kann man dir eine Freude machen? Also bei meiner Mama war es offensichtlich damals auch so, sie fühlte sich von mir als ihrem Kind sehr geliebt, dass ich einfach ohne Nachfragen, ohne Drängen, ohne Hinterherschreien einfach da war und abgetrocknet habe. Und ein anderer Satz blieb mir hängen von Miriams letzter Predigt am Sonntag vergangene Woche. Gott hat auch eine Liebessprache. Weiß noch jemand, welche das war? Habt ihr das noch in Erinnerung vom letzten Sonntag? Die Liebessprache Gottes. Die heißt Gehorsam. Gehorsam. Gott fühlt sich von uns Menschen geliebt, wenn wir ihm gehorchen. Das fällt an manchen Punkten ganz besonders auf. Im Alten Testament musste ich spontan an die Situation denken, als der Prophet Samuel dem König Saul, dem ersten König über Israel, so richtig eine Breitseite geben musste, weil er Gott eben nicht gehorsam war. Wir lesen darüber im ersten Buch Samuel, Kapitel 15. Der König Saul hat einfach ein Opfer gebracht und sich damit ein Recht herausgenommen, das er gar nicht hatte, um irgendwie religiös, sage ich mal, etwas zu tun, was an sich gut ist, Gott ein Opfer bringen. Aber das war gar nicht das, was Gott gewollt hatte. Und der Prophet Samuel hatte nun den Auftrag, das dem König Saul klarzumachen. Und da lesen wir, Samuel erwiderte, was denkst du, worüber freut sich der Herr mehr? Über viele Brand- und Schlachtopfer oder über Gehorsam gegenüber seinen Weisungen. Ich sage dir eins, Gehorsam ist wichtiger als das Schlachten von Opfertieren. Es ist besser, auf den Herrn zu hören, als ihm das beste Opfer zu bringen. Was wünscht sich Gott von seinen Menschen? Ich möchte mit euch weiter über diese Liebessprache von Gott nachdenken heute Morgen und dazu einen Text lesen aus dem ersten Buch Chronik im Alten Testament, Kapitel 11, die Verse 17 bis 19. Das hat zunächst vielleicht gar nichts zu tun, zunächst mit dieser Liebessprache Gottes. König Saul war bereits im Kampf gestorben und David war sein Nachfolger auf dem Thron Israels geworden und führte nun einen Kampf gegen die Feinde, die manche Städte von Israel besetzt hielten. Und in diese Zeitepoche fällt dieser Text, den ich jetzt lese. Und David spürte ein Verlangen und sagte: Wer gibt mir Wasser zu trinken aus der Zisterne in Bethlehem, die im Tor ist? Da drangen die drei in das Heerlager der Philister ein und schöpften Wasser aus der Zisterne von Bethlehem, die im Tor ist, und nahmen es mit und brachten es David. Aber David wollte es nicht trinken, sondern goss es als Trankopfer für den Herrn aus. Und er sagte: Das lasse mein Gott fern von mir sein, dass ich das tue. Sollte ich das Blut dieser Männer trinken, die um ihr Leben hingegangen sind? Denn um ihr Leben haben sie es mir gebracht. Und er wollte es nicht trinken. Das haben die drei Helden getan. Wir beschäftigen uns noch näher mit diesen drei Helden. Es ist wirklich ein spannender Bericht aus der Geschichte Israels, aus dem Leben König Davids. Sie führten regelrecht einen Guerillakampf, um besetzte Städte wieder zu befreien, so auch Jerusalem. Und im Kontext dieser Guerillakriege gegen die Philister, so hießen die Feinde, werden einige Männer näher beschrieben. Die waren schon längere Zeit der enge Kreis der Kämpfer um David. Der ganze Abschnitt, den man da in 1. Chronik liest, hat die Überschrift: Der Dienst der Helden Davids. Helden. David hatte nach 1. Chronik 11, 15 30 Helden um sich herum. Aber aus diesem Kreis kommen drei ganz besondere, die jetzt in diesem Text die Hauptrolle haben. Und warum lese ich heute diesen Text? Warum haben wir eine Person, mit der wir auf Du und Du sind, so richtig nah? Ich damals als Teenager mit meiner Mama beim Abtrocknen. Du mit Gott? Warum ist es heute Morgen wichtig? Im Alpha-Kurs, diesem Glaubensgrundkurs, sagt Nikki Gamble: Wir alle brauchen eine liebevolle, dauerhafte Beziehung auf Du und Du. Und er meinte natürlich die Beziehung zu Gott. Und es ging um diese unglaubliche Wahrheit: Gott will mit dir befreundet sein. Gott will dein Freund sein. Und dann hat Nikki Gamble ein paar wichtige Statements darüber gesprochen. Er spricht von 6 Geheimnissen, wie diese Freundschaft lebt, wie sie funktioniert, wie sie lebendig bleibt. Erstens, pflege ständig Kommunikation. Bleib im Gespräch mit Gott. Rede zu ihm, so oft es nur geht und wenn es nur Stoßgebete sind. Und wenn es geht, nimm dir Zeit, um hinzuhören, ob Gott antwortet. Pflege Kommunikation. Zweitens, denke täglich über sein Wort nach, ob du deine Bibel-App im Handy liest oder wirklich eine Papierbibel aufschlägst. Lies darin. Denke darüber nach, was er dir sagen möchte. Drittens, sei aufrichtig vor Gott. Vor ihm musst du und kannst du keine Rolle spielen. Er blickt sowieso direkt in dein Herz. Eine Wahrheit, die wir immer wieder verstehen müssen, dass wir vor Gott wie ein aufgeschlagenes Buch sind, in dem er liest. Mach Gott doch nichts vor. Sei aufrichtig. Wenn du wütend bist, sag Gott, ich bin gerade wütend. Wenn du sauer bist, ich bin gerade sauer. Wenn du fröhlich bist, Herr, ich freue mich so. Mach ihm nichts vor. Bei ihm darfst du wirklich aufrichtig sein. Er versteht dich. Er kennt dich. Aber viertens, tu, was er dir mitteilt. Gott teilt sich doch mit. Auf unterschiedliche Arten und Weisen lässt er dich wissen, was er möchte. Und dann tu, was er dir mitteilt. Und fünftens, lass dein Herz von ihm geprägt werden. Wenn wir einen Anfang im Glauben mit Gott gemacht haben, beginnt die Reise mit ihm durchs Leben. Und die endet erst, wenn wir sterben, und dann sind wir in der Ewigkeit sowieso bei ihm. Aber in dieser ganzen Zeit möchte er mein Herz verändern, möchte es prägen, möchte es so gestalten, dass das Jesus immer mehr sichtbar wird. Sein Charakter, seine Schönheit. Und sechstens, diese Freundschaft, diese Beziehung mit Gott soll dir mehr bedeuten als alles andere auf der Welt. Im Jahr 2006 war ich auf einer Konferenz, auf einer Tagung von unserer Freikirche. Miri, das war sogar in Bielefeld. Und der Hauptredner auf dieser Konferenz war kein anderer als Dale Kaufmann, der Gründer von den King's Kids. Manchen sagt das noch was. Eine großartige Arbeit mit Teenagern, mit Kindern. Und unter anderem lehrte Dale Kaufmann uns einiges über die Freundschaft mit Gott. Das hat mich sehr berührt, was ich damals gehört habe. Er sagte, Gott sucht Menschen, denen er sich mitteilen kann. Das tut er auch heute Morgen in diesem Gottesdienst. Gott sucht Menschen, denen er sich mitteilen kann. Er möchte sich dir heute Morgen mitteilen. Während diesem Gottesdienst, von Anfang bis Ende. Und er hielt uns damals vor Augen, dass Jesus sich darauf konzentrierte, dem Vater zu gefallen. Jesus soll das Vorbild sein für so eine Beziehung mit dem Vater im Himmel. Und von Jesus wissen wir, dass er immer tat, was dem Vater gefallen hat. Das vielleicht schönste und schwerste Beispiel dafür ist der Abend im Garten Gethsemane vor seiner Verhaftung. Als Jesus alles andere als das Kreuz wollte. Und es ihm so unendlich schwer fiel, ein Ja dazu zu finden. Aber für Jesus war es wichtiger, den Willen des Vaters zu tun, ihm zu gefallen. Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Das war immer das oberste für Jesus. In Johannes 14, Vers 31 kann man lesen, deswegen werde ich erfüllen, was Gott mir aufgetragen hat. Jesus war erfüllt von diesem Wunsch, ich werde das erfüllen, was er mir aufgetragen hat. Und am Kreuz, da wissen wir, dass er den Auftrag erfüllt hat, den Gott ihm gegeben hatte. Der Vater sucht Menschen, die sich Zeit nehmen, um seinen Willen zu erkennen und zu tun. Und wenn heute Morgen vielleicht neu einer von uns oder mehrere diesen Entschluss fassen, ich möchte ganz neu, dass diese Beziehung wieder wie am Anfang ist, wieder hergestellt wird, ich möchte ihn lieben über alles, dann glaube ich wirklich, dass der Vater im Himmel eine große Freude darüber hat. In Johannes 15, Vers 15 lesen wir, wie Jesus seinen Jüngern etwas Großartiges sagt. Und das sagt er auch uns heute. Ich nenne euch nicht mehr Knechte oder Sklaven, sondern Freunde. Ich nenne euch Freunde. Will ich ein Freund von Jesus sein? Ich darf ihm so nahe sein, wie ich will. Dieses Du auf Du sein mit jemandem. Da entscheiden wir ja in unserem Herzen, wie weit mache ich denn auf? Wie tief lasse ich den anderen hineinblicken? Jesus möchte mein Freund sein. Wow, ganz weit aufmachen. Er macht ganz weit für mich auf. Und wenn ich mit jemandem befreundet bin, dann kommt diese Frage, wie kann ich dir heute eine Freude machen? Jesus, wie kann ich dir heute eine Freude machen? Oder ganz nah und menschlich gesprochen, wie kann ich heute meiner Claudia eine Freude machen? Sie freut sich schon drauf. Jetzt komme ich nochmal auf die drei Freunde, auf diese drei Helden Davids zurück, von denen wir ja gelesen haben. Sie waren mit ihm in diesen Guerillakrieg gegangen, sind ihrem König David gefolgt. Und sie waren ihm vielleicht näher als die anderen 27 Helden, von denen da geschrieben wird. Jedenfalls waren sie ganz nah dran, als David diese Worte gesprochen hat. Aber sie waren insgesamt schon bekannt als Männer, die für ihre Loyalität und Tapferkeit in diesem Krieg sich ausgezeichnet haben. Das hebräische Wort, das für diese Helden benutzt wird, heißt Hesed und bedeutet unter anderem eben ergeben. Sie waren dem König David ergeben und für sie war es wichtig, was hat er im Sinn? Sie waren nah dran an ihrem General, an ihrem König. Und die Situation, in der David diese Worte gesprochen hat, die er da sprach, vielleicht war er irgendwie müde und hat in Sichtweite diesen Ort gesehen und der war besetzt von den Feinden, aber dort in diesem Ort, da gab es auch diesen Brunnen mit diesem Wasser und der spricht so sehnsüchtig vor sich hin: Wer wird mir Wasser zu trinken geben aus dem Brunnen am Tor in Bethlehem? Das war eine Frage. War das ein Befehl? War kein Befehl. Es war noch nicht mal der Ruf nach Freiwilligen. Einfach ein Wunsch. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir das bedenken im Blick auf das, was dann geschah. Nur ein Wunsch von den Lippen Davids, aber es war genug, dass diese drei, die ihm besonders nah waren, die diesen Wunsch tatsächlich gehört haben, es hörten und ziemlich schnell beschlossen haben, wir gehen jetzt darüber nach Bethlehem und holen so schnell wie möglich Wasser von diesem Brunnen, um es unserem König zu bringen. Kinder mögen diese Geschichte von den drei unbekannten Männern, die werden nicht mit Namen genannt, die sich da aufmachten und sich jetzt durch die feindlichen Philister einen Weg gekämpft haben, um dieses besondere Wasser aus dem Brunnen zu holen. Und das David gedacht hatte. Und dann kämpften sie sich auf dem Rückweg auch wieder frei und brachten ihm das Wasser als Ausdruck ihrer tiefen Ergebenheit, ihrer Liebe zu ihm. Und David, der war so bewegt von dieser Hingabe, dass er das Wasser nicht trinken konnte. Er goss es als Trankopfer für Gott auf die Erde aus. Er sah diese Hingabe und er war sich bewusst, dass kein menschliches Wesen eine solche tiefe Hingabe würdig war, sondern alleine Gott. Es musste weitergegeben werden an Gott. Und es war eine gute Entscheidung. Und das, was diese drei Männer in ihrer Beziehung mit David ausgemacht hat, darüber möchte ich mit euch nachdenken. Wir haben gehört, die Liebessprache Gottes ist Gehorsam, dass wir tun, was er uns sagt. Aber ich glaube, dieser Text geht noch einen Schritt weiter. Dieser Text macht deutlich, dass es nicht nur darum geht, das zu tun, was Gott sagt, oder das nicht zu tun, was er nicht will, sondern in einer Beziehung zu ihm zu stehen und hineinzuwachsen, wo man einfach da ist und ohne viel Nachdenken einfach neben der Mutter steht und Geschirr abtrocknet. Vertrautheit hat es diesen drei Männern ermöglicht, Gottes Stimme zu hören. Das übersetze ich jetzt schon. Ja. Vertrautheit hat es ihnen möglich gemacht. Sie waren so nah dran an König David, dass sie das tatsächlich gehört haben, was er da so gesagt hat. Das haben die anderen 27 nicht gehört. Und vielleicht waren noch mehr Krieger unterwegs, sie haben es auch nicht gehört. Aber die drei, die waren so nah dran, dass sie es wahrgenommen haben. Vertrautheit mit Gott. In der Gegenwart des Königs und hiermit des Kommandeurs im Krieg zu sein, ist wie in einem sicheren Ort zu sein. Um seine Wünsche zu hören, braucht man eine Zeit der Stille, in der Zuhören das Wichtigste ist. Und wenn man dann zuhört in dieser Vertrautheit und eine Antwort hört oder etwas wahrnimmt von dem, was in diesem Sinn Gott wirklich wichtig ist, was Gott sich so sehr wünscht, dann schafft das Leidenschaft, diesen Wunsch nicht nur zu hören, sondern das jetzt auch gleich zu tun. Ohne Hören keine Vertrautheit und ohne Vertrautheit keine Leidenschaft. Nur in sicheren Orten und in Zeiten der Stille wird man die Wünsche Gottes hören. Dann gucken wir uns nicht den Katalog der 10 Gebote an, sondern da hängen wir innerlich im Bild gesprochen an seinen Lippen. Und womit kann ich ihm heute eine Freude machen? Worüber würde er sich freuen, wie ich heute lebe, wenn ich zur Arbeit gehe, wenn ich zu Hause lebe, wo auch immer ich unterwegs bin? Wenn wir uns diese Zeiten reservieren, dann wird das zum wichtigsten Ereignis an jedem einzelnen Tag, den wir leben. Wenn wir es ignorieren, entsteht Müdigkeit. Das Zweite ist nach der Vertrautheit, das ist eine Entscheidung, das nun zu tun, was wir da wahrnehmen, oft ein großes Risiko birgt. Für die drei Helden Davids war es ja nicht einfach, jetzt gehe ich geschwind einkaufen und hole nochmal irgendwo auf sicherem Gebiet nochmal einen Wassersack und bring ihn David. Nein, das, was sie wahrgenommen haben, war ja in Feindesland. Das hat ein Risiko geborgen. Man setzt sich einem Kampf aus. Das könnte ja schwer, sogar lebensgefährlich sein. Wenn Gott uns herausfordert, Dinge zu tun, besteht da auch ein Risiko. Wenn wir uns versuchen, in diese Geschichte reinzuversetzen, könnte man vielleicht auf den Gedanken kommen, die drei Helden Davids haben miteinander diskutiert. Dass der eine gesagt hat, oh, Leute, hört mal her, da ist ein Projekt, das machen wir sofort. Und der andere hat gemeint, bist du verrückt? Weißt du, wo sich der Boden befindet? Guck doch mal rüber. Und wie viele feindliche Soldaten da im Weg stehen. Aber vielleicht ist es von Bedeutung, dass wir im Bibeltext überhaupt nichts von so einem Gespräch lesen, weil es wahrscheinlich gar nicht stattgefunden hat. Der Text will einfach zeigen, wie hingegebene, leidenschaftliche Männer wirklich denken und handeln. Der Wunsch des Generals kam einem Befehl gleich. Das hat er sich gewünscht. Wir machen's. Und diese entstehende Leidenschaft führte sie vom Hören zum Handeln. Ich glaube, dass der Heilige Geist uns immer mehr verstehen lässt, wie Gott ist, wer er ist und was er in unserem Alltag tun möchte mit uns. Und dass es uns nicht nur verstehen lässt, sondern auch eine Freude schafft. Ich will es tun für ihn. Ich möchte ihm eine Freude machen. Und dann kommt eine Kraft dazu, die uns hilft, das zu tun. Göttliche Kraft schafft Leidenschaft. Und wir wissen, dass diese Kraft, jetzt etwas zu tun, vom Heiligen Geist kommt, der dritten Person der Gottheit. Und da wird etwas wiederhergestellt, so wie ich euch erzählt habe von meiner Mama, dass ich für sie selbstverständlich abgetrocknet habe und irgendwelche Gedanken und Vergleiche und plötzlich ja guckt dann auf die anderen, was sie tun oder nicht tun, einen vom Weg abgebracht haben. Und ich glaube, dass Gott es immer wieder herstellen möchte in unserer Beziehung, in unserer Vertrautheit zu ihm, dass wir einfach auf ihn schauen und mutig das, was er uns sagt, dann tun. Gott möchte das heute Morgen wieder herstellen bei dir und bei mir. Wenn man durch die Kirchengeschichte geht, bis heute, haben einfache und teilweise unausgebildete Menschen Bemerkenswertes in ihrer Umwelt in Bewegung gesetzt. Wenn die Leidenschaft für Gott ihr Herz durchdrungen hat, dann nahmen sie Risiken in Kauf, überwanden Hindernisse und setzten Maßstäbe, bei denen uns der Atem stockt. Da haben Leute eine Berufung erfahren für einen riskanten Weg in die Mission. Und die Missionsgesellschaften haben sie angeguckt und haben gesagt, nee, mit dir, ich glaube nicht, dass das Gott will. Aber sie wussten ganz tief, Gott will es. Und sie haben sich auf den Weg gemacht, haben sich nicht aufhalten lassen. Und Gott hat Großes durch sie bewirkt. Und das ist das Bemühen des Heiligen Geistes, wenn er zu einer müden Person kommt, auch heute Morgen. Er will uns beleben, eine Vision geben, uns mit Kraft ausrüsten. Und wenn er das tut, ist nicht das erste Ziel, dass wir selber uns dabei gut und sicher und erfolgreich fühlen, obwohl das auch geschehen kann. Aber das vorrangige Ziel ist, unsere Fähigkeit zu vergrößern, am Reich Gottes mitzuwirken, es mitzubauen. Gott möchte uns gebrauchen, in unserer verrückten Zeit das Evangelium Menschen zu bringen, die keine Hoffnung haben. Und wir haben die Hoffnung nicht nur für dieses Leben, sondern auf das ewige Leben. Wie sehr braucht es auch heute Menschen, die ihr Herz öffnen und sagen, ich möchte in einer solchen Beziehung mit Gott stehen, dass er sich dir mitteilen kann, ganz neu, dass er dein Herz heiß machen kann für seine Sache. Bill Kaufmann hat uns damals auf dieser Tagung in Bielefeld dazu aufgefordert, neu die Freundschaft mit Jesus zu suchen. Und das war für mich damals dran, im Jahr 2006, mit vielen anderen meiner Pastorenkolleginnen und leitenden Mitarbeitern aus Gemeinden aufzustehen und zu sagen, ich möchte, dass meine Beziehung so wird. Ich entscheide mich dafür. Ich möchte, dass das neu belebt wird. Ich kannte das schon, aber ich habe gemerkt, es ist nötig, es zu erneuern. Und vielleicht entdeckst du das heute Morgen auch. Ein Freund Gottes stellt diese Frage, Herr, wie kann ich dir heute eine Freude machen? Ich mache das heute Morgen für mich neu fest, dass ich meinem Gott eine Freude mache mit meinem Leben. Und dass es ist wie das Abtrocknen bei meiner Mama. Es war völlig natürlich. Es hat das Risiko geborgen, dass ich ausgenutzt werde von meinen Geschwistern. Mag sein, aber es war schön. Es war das Beste, was geschehen konnte. Und wenn wir so mit Gott gehen in unserem Alltag, dann sind wir diejenigen, die beschenkt sind. Ich möchte euch also einladen, wer heute Morgen da ist und sagt, ich möchte neu in diese Vertrautheit mit Gott kommen, dann lade ich dich ein, dass wir jetzt die Augen schließen, wenn ich ein Gebet spreche. Und wer mag, kann sagen, ich stehe schon, ja. Wenn ich jetzt sitzen würde, würde ich aufstehen. Ich erhebe mich hier mit und will das Gott sagen. Aber wenn du das willst, tu doch diesen Schritt und steh auf und sag Gott, ich möchte neu so in der Beziehung zu dir stehen, dein Freund sein. Und Vater im Himmel, danke, dass wir Sonntag für Sonntag nicht nur hier Predigten hören und Lobpreislieder singen, sondern dass es dir um unsere Beziehung mit dir geht. Und danke, dass du jetzt hier bist und uns deine Hand entgegenstreckst und sagst, ich will dein Freund sein. Und dass wir dir eine Antwort geben dürfen mit unserem Leben. Ob wir nun aufstehen oder einfach in unserem Herzen es auch sprechen, aber gib uns den Mut, einfach Schritte zu tun und nicht nach Hause zu gehen und es vor uns herzuschieben, weil wir meinen, es sei nicht dran. Hilf du uns, Geist Gottes, ganz neu unsere Beziehung mit dir zu erneuern. Danke, dass du mehr als bereit bist, uns zu begegnen. Komm jetzt hinein und schenk uns einfach den Mut und die Freude, ganz neu uns in deine Hand zu geben.